Herr, und so beten wir auch heute Abend, dass du dich uns weiter offenbarst, dass du in uns wirkst und auch durch uns wirkst, Herr. Wenn wir dein Wort lesen, dann gib uns einen Geist der Weisheit und der Offenbarung. Erleuchte die Augen unseres Herzens, Herr, dass wir sehen, was auf deinem Herzen ist. Amen. Lob den Herrn. Es ist schön, dass schon verschiedene Geschwister etwas vom Wort gebracht haben. Es entlastet beim Mitteilen für alles, was schon ausgeteilt ist. Und wir sollen diese Zeit auch wirklich gemeinsam tragen. Steht mit allen Brüdern, die mitteilen. Steht mit allen Geschwistern, die Zeugnis geben, dass der Herr wirklich sich uns offenbaren kann. Heute Abend haben wir eine Überschrift, das Werk Christi. Wenn wir von dem Werk Christi bzw. auch von dem Werk Gottes sprechen, es ist gar nicht so einfach, drüber zu reden. Und wir wollen es ja auch nicht in einer analytischen Weise nur besprechen, sondern wir haben dieses große Anliegen, dass der Herr sich uns offenbart, dass er unsere Augen des Herzens erleuchtet. Anders geht's nicht. Es gibt ja viele menschliche Methoden, Wissen zu vermitteln. Und es gibt heute ausgezeichnete Methoden, Wissen zu vermitteln. Mit Motivation, mit Geschick, das jemand mitzugeben. Aber abgesehen davon, dass ich da nicht so begabt bin, muss ich sagen, es würde auch nicht helfen, wenn ich begabt wäre, euch mit Geschick was in den Kopf zu legen. Wir brauchen alle dieses Gebet zum Herrn. Herr, offenbare dich mir. Herr, zeig mir, was du auf dem Herzen hast. Zeig mir, was du heute tust. Anders wird es nicht funktionieren. Ich glaube, in diesen Versen in Epheser, wir sehen ein wunderschönes Bild, eine wunderschöne Abfolge. Auch zeigt der Herr sehr deutlich, wo wir herkommen. Ist es nicht bemerkenswert, zu wissen, wo wir herkommen? Heute Morgen wurde es ja sehr deutlich. Wir haben der alte Mensch, er hat keinen guten Hintergrund. Es gibt viel Schlechtes zu berichten über ihn. Dieses Schlechte, das gibt es in allen Facetten. Von sehr negativ, sehr offensichtlich, sogar von dieser Welt geahndet, die Gesetze sind dagegen, bis hin zu dem alten Menschen, der sich auch sehr schön darstellen kann. Ja? Aber es ist genauso, der alte Mensch, von A bis Z, in welcher Form man ihn sieht und trifft, es ist der alte Mensch. Der Herr hat diesen ganzen alten Menschen beendet. Das ist doch sehr ermutigend. Und Vers 3 sagt er, auch wir führten einst ein Leben in den Lüsten unseres Fleisches. Das ist dieser alte Mensch, der, denke ich, für uns alle sehr offenbar ist. In dieser Welt wird es leider immer mehr verwischt, aber ich denke, für jeden, der ein geistliches Empfinden hat, ist die Lust des Fleisches doch sehr offenbar. Aber dann sagt er, indem wir den Willen des Fleisches taten. Ist es nicht spannend? Das Fleisch hat einen Willen. Den Willen des Fleisches. Wir hatten den Vers halt schon, den Willen Gottes, 1. Petrus 4, sagt Petrus, wir sollen die übrige Zeit nutzen, um den Willen Gottes zu tun. Aber im Gegensatz dazu gibt es auch den Willen des Fleisches. Das Fleisch hat einen Willen. Und diesen Willen versucht es immer wieder durchzusetzen. Auf gute und auf schlechte Art und Weise. Es versucht immer wieder durchzubrechen, wenn es nicht behandelt wird. Wenn es nicht unter der Kontrolle des Geistes, des Kreuzes bleibt, dann bricht es wieder hervor. dann tut das Fleisch seinen Willen. Und es ist nicht nur ein Willen des Fleisches, es ist sogar ein Willen, wir lesen es nochmal, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Oh, Gedanken, das ist schon nicht mehr so offensichtlich, oder? Sind Gedanken nicht eigentlich auch was Gutes? Da hat sich jemand Gedanken gemacht. Hat es nicht nur so einfach gemacht, wie es halt am besten war, sondern hat sich Gedanken gemacht. Ist schon ein bisschen mehr. Ist ein bisschen mit Vorarbeit, mit Fleiß. Kann man stehen lassen, oder? Aber es ist laut Epheser 2, fällt es auch unter die Kategorie von einst und vom alten Menschen. Den Willen der Gedanken. Also schon meiner Bibliothek. Wir haben in Stuttgart eine tolle Bibliothek. Und wenn du dort bist, es gibt tausende von Büchern zu jedem Thema. Wenn ich mit den Kindern dort bin, manchmal denke ich, wir gehen da hin und das ist schön. Aber eigentlich, es sind ganz, ganz, ganz viele menschliche Gedanken, die dort niedergelegt sind. Ja? Gute, schlechte, schöne, weniger schöne. Ja, es sind die menschlichen Gedanken. Wer geht heute noch in die Bibliothek? Meistens geht es viel schneller, oder? Wir haben doch alle diese coolen Dinge da. Ein paar Klicks geguckt, klick, klick. Auch viele Gedanken, die es dort gibt, oder? Auch gute Gedanken, weniger gute Gedanken. Offensichtlich fleischliche Gedanken. So vieles lässt sich dort finden. Wir wissen alle, wir brauchen sowohl die Bücher als auch diese Geräte trotzdem. Aber wir sollen wissen, dass wir darüber herrschen müssen. Und dass der Herr uns in einen anderen Bereich versetzt hat. Gott ist reich an Barmherzigkeit und er hat dennoch um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, obgleich wir tot waren in den Übertretungen, mit Christus zusammen lebendig gemacht. Ist es nicht wunderbar? Er hat uns in einen neuen Bereich hineinversetzt, die wir tot waren, mit Christus zusammen lebendig gemacht. Wenn wir von dem Tod sprechen, Tod ist für alles Menschliche ein Ende. Wenn du eine Firma gründest, du brauchst Menschen, die sind lebendig. Oder wenn du irgendwas tun willst, es braucht Menschen, die auch etwas tun können. Mit Toten, der Herr, nichts anfangen, selbst die Menschen nicht. Aber menschlich gesehen ist der Tod immer das Ende. Und geistlich gesehen ist der Anfang, gell? Ist das nicht wunderbar? Da, wo alles Menschliche aufhört, da, wo der Mensch sagt, Ende, Gelände, da fängt der Herr ein Werk an in Auferstehung. Lobe den Herrn, wo damals die Menschen gedacht haben, die gegen den Herrn gearbeitet haben, als er noch auf der Erde gelebt hat. Was haben sie gedacht? Ja, wenn sie ihn ans Kreuz bringen, dann ist zu Ende. Selbst die, die mit ihm waren, waren erschrocken, weil sicher viele auch gedacht haben, es ist zu Ende. Der Tod am Kreuz, da sind wir mit in seinen Tod hineingenommen und lebendig gemacht. Und wie Fritz schon sagte, gell, woher hat Paulus diese Offenbarung, dass wir mit hineingenommen sind in seinen Tod? Das ist schon ein Geheimnis. Ja, und der Herr muss es uns auch offenbaren, was der Herr getan hat, dass es für uns nicht nur objektiv ist, sondern dass es uns offenbart und dass er uns mit hineingenommen hat. Alles, was der Herr vollbracht hat, ist heute die Basis für sein Werk, für das, was er heute tut. Ohne sein vollbrachtes Werk, damals gäbe es hier auf dieser Erde kein geistliches Werk. aber lob den Herrn. Durch das, was der Herr vollbracht hat, gibt es einen Weg. Vielleicht lesen wir noch Verse dazu in 2. Korinther 5. Wie wär's mit ein paar jungen Brüdern? Wer hat eine laute Stimme oder eine nicht so laute, aber auf jeden Fall ein Wort zur Hand? 2. Korinther 5, Vers 15 bis 17.
Für alle gestorben, damit die, welche leben, fortan nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Und wenn wir auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr. Daher ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung da. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist neu geworden. Amen.
Ja, lob den Herrn. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist neu geworden. Sogar eine ganz neue Schöpfung. Wir müssen manche Sachen, die wir jetzt am Anfang lesen, ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ja, behaltet auch mal diese neue Schöpfung hier im Hinterkopf. Also, der Herr ist gestorben, damit die, welche leben, fortan nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Also, der Herr ist nicht nur gestorben, sondern auch auferstanden. Auferstehungsleben ist uns gewiss. Und dann, was kommt nach der Auferstehung im Werk des Herrn? Er ist aufgefahren. Danke. Er ist nicht nur auferstanden, sogar aufgefahren. Herr Jesus, wir wollen dich kennen als den Aufgefahrenen. Und als den, der aufgefahren ist, ist er auch zum Thron aufgefahren. Nicht nur zum Thron aufgefahren, sondern was hat er gemacht? Er hat sich in den Himmel niedergesetzt, aber das nicht alleine. Das ist bemerkenswert. Der Herr sitzt heute auf dem Thron, aber nicht alleine, sondern zusammen. Es hat mal jemand gesagt, das Christenleben fängt damit an, mit Sitzen. Möchtest du gerne sitzen? Wer möchte gerne sitzen? Je nachdem. Manchmal möchte man gerne sitzen, aber manchmal möchte man auch gerne was tun. Oder? Wer frisch gerettet ist, ja, möchte was tun. Aber der Herr setzt uns erstmal. Er nimmt uns mit hinein in sein Werk durch den Glauben, dass wir uns mit ihm, und er setzt sich mit uns und uns mit ihm auf den Thron, in den Himmel niedergesetzt, zusammen in den Himmel niedergesetzt in Christus Jesus. Wo sitzt du heute? In den Himmeln. Ist das nicht wunderbar? Wir sitzen nicht in Stuttgart nur, sondern sitzen auf dem Thron. Wir haben Teil in allem, was er ist, was er vollbracht hat. Was bedeutet das? Wir sind eigentlich über allem. Wir sind von der Erde hinweggenommen, mit dem Herrn niedergesetzt. Wir haben Teil an allem, was er ist, was er tut. Wir haben eine neue Position eingenommen. Wäre doch wunderbar, einfach immer nur da zu bleiben, oder? Ja, wir können es auch. Wir können immer dem Herrn dafür danken, Herr, ich bin mit dir in den Himmel niedergesetzt. Im Tagesärger, Herr, bin mit dir in den Himmel niedergesetzt. Wenn es Schwierigkeiten gibt, wenn die irdischen Dinge groß werden, wir können bezeugen, Herr, ich bin mit dir in den Himmel niedergesetzt. Ist es nicht wunderbar? Ist es nicht etwas, ja, was uns einen guten Stand gibt? Aber wisst ihr, Paulus, geht an dieser Stelle noch weiter. Wir müssen ein bisschen in Epheser 4 gehen und sehen, was Paulus dort bezeugt, was er zeigt, was es bedeutet, dass der Herr gestorben ist, bis ins Totenreich hinabgegangen ist und auf der anderen Seite, dass er auch aufgefahren ist. Es bedeutet noch mehr, als dass er nur auf dem Thron sitzt. Wäre schon viel, oder? Menschlich gesehen schon genug. Wie viele Menschen gibt es, die sich zum Thron hinarbeiten? Und sei es nur ein kleiner Thron, oder? In den Firmen, Teamleiter werden, Abteilungsleiter, vielleicht noch ein bisschen mehr. Vorstand, schon fast unerreichbar. Vorstandsvorsitzender, kannst du vergessen. Oder zum Thron erst. Und der Herr hat uns zum Thron gebracht. Das ist nicht wunderbar? Da ist alles menschliche Streben. Kriegt doch eine andere Größenordnung. Wir machen eine gute Arbeit natürlich. Und dieses Sitzen auf dem Thron ist nochmal eine andere Nummer. Wir lesen mal von Epheser 4, 7 bis 10. Einem jeden aber unter uns ist die Gnade gegeben, gemäß der Gabe Christi. So wunderbar, wie dieses Wort hier ja so einen starken Bezug bekommt zu uns, gell? Dass der Herr hinuntergefahren ist und dass er auch aufgefahren ist, hoch über alle Himmel. Höher geht's nicht mehr. Und er ist aufgefahren und er hat auch alles erfüllt. Ja, alles erfüllt. Wer kann denn alles erfüllen? Noch mehr hat der Herr getan. Und jetzt wird es plötzlich wieder sehr praktisch, gell? Er hat nicht nur alles erfüllt, sondern er hat einige Apostel gegeben, einige Propheten, einige Evangelisten, einige Hirten und Lehrer. Hätten wir jetzt nicht bei den himmlischen Dingen stehen bleiben können? Wer will nicht die himmlischen Dinge? Aber der Herr, er hat es dafür getan, um auf dieser Erde ein Werk zu tun. Ja, heute hier auf der Erde will er ein Werk tun. Hat er ein Werk? Damit die Heiligen zubereitet werden. Ja, lob den Herrn, der Herr bereitet zu. Damit die Heiligen zubereitet werden, zu was? Zum Werk des Dienstes. Also, in seiner Auffahrt hat der Herr Menschen gegeben, Gaben gegeben. Menschen, die in Einheit mit ihm in diesem Werk, was er längst vollbracht hat, hier auf der Erde ein Werk tun, das Werk des Dienstes zum Aufbau des Leibes Christi. Das ist, was der Herr heute tut, seit 2000 Jahren. Ja, was tut er denn? Er sitzt auf dem Thron. Aber er hat hier auf dieser Erde ein Werk. Wie heute Morgen schon gesagt wurde, wenn wir an den Herrn geglaubt haben, dann haben wir eine wunderbare Errettung. Dann kommen wir in einen neuen Bereich hinein. Dann gehen wir vom Tod zum Leben hindurch. Aber wenn das alles wäre, es wäre zu wenig. Wir brauchen auch eine Sicht dafür, was der Herr heute tun will. Manchmal sind wir so stolz auf das, was wir schon haben, was wir mit unserer Rettung haben. Das ist auch wunderbar, aber der Herr will doch noch weitergehen. Wenn ein Erstklässler lesen gelernt hat, ist er stolz, oder? Endlich lesen. Man kann jetzt alles lesen. Warum gibt es noch mehr? Es gibt noch einige Klassen danach. Und wenn es menschlich noch weitergeht, wie viel mehr geistlich? Der Herr, er bringt uns Schritt für Schritt weiter in dem, was er heute tut. Er will uns hinbringen zum Aufbau des Leibes Christi, zum Werk des Dienstes. Wir brauchen einfach ein Gebet auch heute. Herr, offenbare mir dieses dein Werk, den Aufbau des Leibes. Wenn der auf dem Thron sitzt, heute den Leib aufbaut, da muss was dran sein. Das muss ein Gewicht haben. Das muss einen Wert haben, der hinausgeht über das, was himmlisch ist. Richtig? Sonst hätte es ja gereicht, aufzufahren. Sonst hätte es ja gereicht, auf dem Thron zu sitzen. Aber er tut heute ein Werk des Aufbaus hier auf dieser Erde. Ist es nicht wunderbar? Er hat ein Werk. Der lebendige Gott hat sein Werk. Und was sagt Epheser 2? Es kommen jetzt noch verschiedene Aspekte. Gehen wir gleich drauf ein. Was nicht sein Werk ist. Aber was sagt er über sein Werk? Sein Werk sind wir. Ist es nicht eine kühne Aussage, zu sagen, sein Werk sind wir? Das ist ein starkes Wort. Die Gemeinde ist sein Werk, das Werk Gottes hier auf der Erde. Sein Werk sind wir. Ich habe ein bisschen geforscht, dieses Werk, was hier genannt ist. Also es gibt, wenn man schaut, eine Konkordanz, oder kann man ja auch online suchen, nach dem Wort Werk im Neuen Testament gibt es immer wieder. Aber wenn man dann im Griechischen schaut, das Werk, das Wort, was hier benannt ist, das gibt es nur zweimal im Neuen Testament. Einmal in Römer 1, Vers 20. Mag es jemand lesen?
Denn sein unsichtbares Wesen, das seit der Schöpfung der Welt wahrgenommen wird an seinen Werken, seine ewige Kraft und Göttlichkeit ist klar zu sehen, sodass sie keine Entschuldigung haben.
Amen. Ja. Also, wir sprechen ja auch von dem Werk der Schöpfung. Also, das war sein Werk hier auf dieser Erde. Damals, als die Erde wüst und leer wurde, hat er ein Werk getan. Ein Werk der Schöpfung, an der wir heute sehen können, was der lebendige Gott getan hat. Und es ist wunderbar. Also ich muss sagen, ich habe manchmal nicht so viel Blick dafür, aber es ist manchmal spannend, mit Menschen zu reden, die einen Blick dafür haben. Für die Natur, für die Pflanzen, die Blumen, die Blüten, die Tiere. Wenn du es betrachtest, das ist so spannend gemacht. Mit so viel Weisheit gemacht. Ja, wie es zusammenspielt, wie manche Pflanzen abhängig sind, zu wachsen von anderen, wie es zusammenpasst und wie eine Herrlichkeit hervorkommt, die kein Mensch schaffen kann. Wie diese Herrlichkeit immer wieder kommt und dann verschwindet, ohne ein bisschen Müll zu machen. Das ist nicht erstaunlich. Wenn die Menschen was machen, es verschwindet auch, aber es macht oft eine Menge Müll. Alle fragen sich, wie man den Müll wieder los wird von den menschlichen Werken. Manche Produkte heute, man weiß schon, dass es schwierig sein wird, den Müll wieder loszuwerden. Und der Herr, was er geschaffen hat, das verschwindet. Und plötzlich taucht es in der gleichen Herrlichkeit wieder auf, durch Tod und Auferstehung. Ist euch schon mal aufgefallen? So, ich möchte heute nicht zu viel Zeit daran verschwenden, aber schon diese Schöpfung, die wir mit unseren Augen sehen können, wo der Paulus hier den Römern sagt, dass wir seine ewige Kraft und Göttlichkeit klar sehen können. Also schon darin kann man ein Werk sehen, ein Werk auf dieser Erde, ein Werk, das kein Mensch machen kann, selbst mit den besten Maschinen nicht nachmachen kann. Das ist das eine Werk. Und jetzt dieses zweite Werk, das zweite Mal, wo das Werk vorkommt, ist in Epheser 2. Ist das nicht wunderbar? Da ist wieder ein Werk. Es gibt verschiedene Übersetzungen für dieses Werk. Auch ein Meisterwerk. Es ist was Einzigartiges. Wenn ein kleines Kind was macht, ein Meisterwerk, das hat auch eine gewisse Herrlichkeit. Hauptsächlich deswegen, weil man weiß, dass es ein Kind gemacht hat. Wenn jemand Erwachsenes ein Meisterwerk macht, das hat auch eine gewisse Herrlichkeit. Wenn jemand, ein sehr begabter Mensch, ein Meisterwerk macht, dann ist die Herrlichkeit noch mehr. Und wer ein Kenner ist, der sieht es auch. Das hat ein Meister gemacht. Was ist, wenn der lebendige Gott ein Werk hat? Das muss doch wirklich ein Meisterwerk sein, oder? Was hier so fast schon banal klingt, sein Werk, sein Meisterwerk sind wir. Und was er davor noch sagt, ist schon auch sehr bemerkenswert, gell? Paulus grenzt es ab. Er grenzt es ab zu den Menschenwerken. Vers 8 sagt er, aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Lobt den Herrn. Hier ist ein klares Statement. Das nicht aus euch. Das kann man sich immer wieder mit einem Seufzer der Entspannung sagen. Herr, nicht aus mir. Wenn wir dienen, wir können sagen, Herr, nicht aus mir. Das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken. So, und jetzt sind es andere Werke, die hier auftauchen, gell? Die hier plötzlich sichtbar werden. Also das ist jetzt nicht das dritte Vorkommen von dem Wort Werk, sondern es sind jetzt andere Werke. Gell? Jetzt sprechen wir von menschlichen Werken. Und die menschlichen Werke, die menschlichen Ursprung sind, die haben keinen Bezug, die haben keinen Anteil am Werk Gottes. Paulus betont es immer wieder sehr, besonders auch den Korinthern gegenüber, spricht dagegen menschliche Weisheit. 1. Korinther 2, Vers 4 und 5. Meine Rede, meine Predigt geschah nicht mit überredenden Worten der Weisheit, sondern mit Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe. Davor hatte Paulus, wenn ich das mal so in modernen Worten sagen darf, Respekt. Paulus hatte Respekt, dass der Glaube der Korinther auf Menschenweisheit beruhen könnte. Er hätte Weisheit gehabt, also in religiösen Dingen, im jüdischen Glauben, hätte einiges an Weisheit anzubieten gehabt. Aber in Bezug auf die geistlichen Dinge sagt er, ihr Glaube soll nicht auf Menschenweisheit beruhen. Das Werk Gottes darf nicht auf Menschenweisheit beruhen. Es kann auch nicht. Aber manchmal scheint so, als ob die Menschenweisheit doch noch etwas beitragen könnte. Ich will es gar nicht viel ausmalen. Jeder weiß es. Es gibt Menschenweisheit unterschiedlichster Art. Wie vorher schon gesagt, wie man menschlich etwas rüberbringen kann. Wie man ausdrücken kann. Aber diese Menschenweisheit sie baut nicht das Werk Gottes. Was ist der Gegensatz? Gottes Kraft. Menschliche Gedanken, die hatten wir vorher auch schon gesprochen, gell? Sie mögen schön sein. Kennt ihr dieses Statement? Ein schöner Gedanke. Es gibt schöne Gedanken und es gibt auch spannende Gedanken. Manche Menschen verstehen es, Dinge neu zu verknüpfen, neu in Verbindung zu bringen, und es werden spannende Gedanken daraus. Manche spinnen gerne etwas weiter. Manche wollen etwas auch in die moderne Zeit bringen, noch ein bisschen anreichern, weiterentwickeln, disruptiv. Alle, die im modernen Berufsleben sind, kennen wahrscheinlich diesen Begriff, disruptiv. Das Alte ist vergangen, um es mit einem neuen Kleid wiederzubringen. Der Herr räumt das Alte ganz auf, die Menschen verpacken es nur neu. Wenn du ein bisschen drunter guckst, dann denkst du, oh, das kannte ich doch, habe ich früher schon mal gesehen. Das ist die menschliche Weisheit. Neu verpackt, alter Murks in neuen Kleidern. Wir brauchen manchmal auch ein Durchschauen. Auch Dinge, die neu verpackt werden, ist es nicht zufällig was Altes? Ist es nicht was, was wir schon kennen? Was schon früher Schwierigkeiten gemacht haben? Was wir schon früher entlarvt haben als ein Werk des Feindes? Als eine Klugheit des alten Menschen? Guck doch ein bisschen drunter. Plötzlich siehst du, oh, das gab's schon mal. Manchmal weiß man schon, wie es weitergeht. Der Herr möge uns bewahren. Wir wollen nicht nochmal sehen, wie es nochmal weitergeht. Sondern der Herr möge uns erretten. Er will, dass alles Menschliche zum Ende kommt. Die menschliche Weisheit, die menschliche Fähigkeit, die menschliche Kraft. Und es soll durch seine Kraft geschehen, durch seinen Geist. Wenn man im Alten Testament schaut, gibt es auch immer wieder die Rede von dem Werk. Auch sehr spannend. Die Zeit würde uns heute Abend nicht reichen, über all dieses Werk zu sprechen. Wisst ihr, was oft als das Werk der Hände bezeichnet wird? Mag mal jemand den Vers aufschlagen? 5. Mose 4, 28.
Doch werdet den Göttern dienen, dem Werk von Menschenhänden, aus Holz und Stein, die nicht sehen und nicht hören, nicht essen und nicht riechen können.
Was war da? Das Werk von Menschenhänden, ja? Nicht sehen und nicht riechen, aber doch angebetet. Und jede Zeit hatte ihre Dinge, die ihnen so wichtig waren. Menschen gemacht, nicht sehen, nicht fähig zu sehen und zu riechen, das Werk der Menschenhände. Der Herr möge uns immer wieder Gnade geben, es zu durchschauen. Was ist noch im Alten Testament als das Werk bezeichnet? Zwei Dinge möchte ich noch sagen. Ich hoffe, ich bringe sie beide noch zum Ende. Das eine könnt ihr nachlesen, vielleicht morgen bei der Morgenwache oder heute Abend. Der Vers ist auch noch da in 2. Mose 30 und am dritten Punkt. Ist ein Werk, das Werk des Salbenbereiters. Ein schönes Werk, ein Werk, man könnte vielleicht sagen, der ein Duftöl gemacht hat, eine duftende Salbe. Aber dieses duftende Öl, es ist ja gleichzeitig auch ein Bild, was im Neuen Testament wieder aufgegriffen wird. Die Salbung, der Heilige Geist, der uns alles lehrt, der uns in alle Wirklichkeit hineinbringt. Dieses Salböl, was fließt, ist es nicht kostbar? Dieses Werk. Und der Herr hat auch so ein Werk getan, ja? Hier auf dieser Erde. Wie hat sein Werk geendet? Habe ich vorher nicht erwähnt. Einerseits ist er durch Tod und Auferstehung zum Thron aufgefahren, aber gleichzeitig hat er auch den Geist gegeben, hat er den Geist ausgesandt. Der Geist tut heute in uns sein Werk. Ein Werk, das bleibt. Ein Werk von bleibender Herrlichkeit. Lobt den Herrn für solch ein Werk des Geistes. Das andere Werk, was auch noch oft erwähnt ist im Alten Testament. Wir müssen mal schauen, wer Zeit hat. Lohnt sich manchmal ein bisschen die Suchfunktion oder die Konkordanz zu verwenden. Ich finde da schöne Verse. Ein paar habe ich hier in der Gliederung abgelegt. Nehemia spricht viel von dem Werk. Ganz erstaunlich. Es gibt manche Bücher, die sprechen nicht so viel davon, aber Nehemia spricht davon. Nehemia 4, Vers 9. Also ihr wisst ja, Nehemia war herausgezogen aus der Stadt Babylon, um wieder die Stadt Jerusalem aufzubauen. Um aufzubauen, was zerstört war, damit die Stadt des Herrn Jerusalem wieder aufgebaut werden konnte. Und ein großes Werk in diesem Wiederaufbau war der Aufbau der Mauer. Ja, die Stadt hatte keine Mauer mehr. Es war ein schlechter Zustand. Die Stadt war ungeschützt. Und jetzt gab es hier wieder Menschen, die haben wieder angefangen zu bauen. Es geschah, als unsere Feinde hörten, dass es uns bekannt geworden war, dass Gott ihren Rat zunichte gemacht hatte. Da konnten wir alle zur Mauer zurückkehren, jeder an sein Werk. Und es geschah von diesem Tag an, die eine Hälfte meiner jungen Männer war an dem Werk beschäftigt und ihre andere Hälfte hielt die Speere, die Schilde und die Bogen und die Schuppenpanzer bereit und die Obersten standen hinter dem ganzen Haus Juda, das an der Mauer baute. Und die Lastträger trugen ihre Last folgendermaßen, mit der einen Hand arbeiten sie am Werk. Sie haben damals am Werk gearbeitet, während die andere die Waffe hielt. Eine kriegerische Zeit. Aber es war ihnen so wichtig. Gell? Sie haben auch gemerkt, wie existenziell diese Mauer ist. Die Feinde waren dagegen, dass die Mauer wieder gebaut wird. Sie wollten gern eine Stadt ohne Mauer. Sie hatten die Mauer niedergerissen und sie wollten am liebsten, dass sie so bleibt, dagegen gekämpft. Aber dort, das Volk hat sich wieder aufgemacht. Im Kampf, aber der Kampf war eigentlich hauptsächlich die Waffe zu halten und dann mit der anderen Hand zu bauen am Werk. Mögen wir bauen am Werk, mögen wir die Stadt aufbauen, die Mauer wieder aufbauen. Kapitel 5, Vers 16. Ich habe nicht alle Verse, aber ich habe versucht, ein paar zu bringen. Und auch beim Werk an dieser Mauer packte ich mit an. Lob den Herrn, wer packt mit an? Jetzt sollen wir doch mit anpacken. Weil der Herr schon am Wirken ist, sollen wir auch in diesen Werken wandeln. Packte ich mit an. Ein Feld haben wir nicht gekauft. Alle meine Diener waren dort zum Werk versammelt. Wäre doch auch was gewesen, oder? Ein Feld zu haben, man weiß ja nie, ob es immer genug Nahrung zu kaufen gibt. Er sagt, ein Feld haben wir nicht gekauft. Sie haben gebaut. Jemand hat es ja schon verraten, den letzten Punkt hier, Prioritäten gesetzt. Geschwister, wir können nicht alles gleichzeitig machen. Habt ihr es schon gemerkt? Ich muss ehrlich gestehen, ich denke manchmal, ich könnte es. Nicht alles, aber vieles gleichzeitig machen. Und dann bekomme ich mal von Geschwistern, mal vom Herrn einen Hinweis, dass ich nicht alles gleichzeitig machen kann. Nicht alles, was ich gut finden würde. Der Herr will uns lehren, Prioritäten zu setzen. Wisst ihr, wir reden hier nicht von was Verwerflichem. Ein Feld zu kaufen, den Acker zu bauen, ist nicht verwerflich. war vielleicht sogar nötig, dass da das Feld bebaut wurde. Aber sie haben sich konzentriert auf das Werk mit angepackt und das Werk getan. Alle meine Diener waren dort zum Werk versammelt. Es ist nicht wunderbar, ein wunderbares Zeugnis im Gemeindeleben. Was tun wir? Alle sind wir zum Werk versammelt. Kapitel 6, Vers 9. Sie alle, kommen wieder die Feinde, wollten uns in Furcht versetzen, indem sie sich sagten, ihre Hände werden von dem Werk ablassen und es wird nicht ausgeführt werden. Ja, das ist eine Gefahr, müde zu werden. Ja. Der Feind hofft drauf, dass wir irgendwann aufhören, die Hände ablassen. Was sagt Nehemia? Und nun stärke meine Hände. Herr, stärke unsere Hände. Ja, der Herr möge uns stärken, sein Werk zu tun. Vers 16. Es geschah, als alle unsere Feinde es hörten, da fürchteten sich alle Nationen, die rings um uns her waren. Und unsere Feinde sanken sehr in ihren Augen. Und sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott aus geschehen war. Das hat mir auch sehr gefallen. Es ist nicht wunderbar, dieses Werk geschieht von unserem Gott aus. Wir sind nicht an einem Menschenwerk, sondern dieses Werk geschieht von unserem Gott aus. Und dieses Werk hat Bestand. Lob den Herrn. Haben wir in diesen Beispielen schon gesehen, wie das Werk Gottes ist? Sein Werk sind wir. Geschaffen. Geschaffen. Habt ihr das gelesen? Geschaffen. Waren wir nicht vorher bei der Schöpfung? Eine neue Schöpfung ist da. Der Herr hat geschaffen. Gott hat geschaffen. Wir sind geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. So, jetzt können wir doch mitarbeiten. Jetzt sollen wir, wie Nehemia sagt, mit anpacken. In guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir in ihnen wandeln sollen. Und was sind diese guten Werke? Ich wiederhole es, der Aufbau seines Hauses. Ich denke, es ist tatsächlich auch die Ausrichtung der guten Werke. Sie gehen hin zu dem Werk des Herrn. Es gibt viel Gutes, was wir tun können. Aber davon ist hier nicht so sehr die Rede, möglichst alles zu tun, was man an Guten tun könnte. Sondern es gibt hier diesen kleinen, aber feinen Nachsatz. Die guten Werke, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir in ihnen wandeln sollen. Das braucht der Herr heute. Menschen, die in den zuvor bereiteten Werken wandeln. Die danach suchen. Ja, die danach fragen, Herr, was hast du bereitet? Ist es nur gut oder hast du es auch bereitet? Ist es jetzt dran? Der Herr muss uns immer wieder erretten. Von dem nur Guten hin zu dem Guten, was er bereitet hat. Das wird eine gute Richtung haben. Das wird ganz hin zu seinem Werk führen. Das wird sein Werk vollenden. Lob den Herrn. Es geschieht durch die Leitung des Geistes. Heute haben wir die Salbung. Heute haben wir den Geist, der uns lehrt, diese guten Werke. Wir brauchen nicht raten. Ja, wie schon gesagt wurde, wir können auch warten. Manchmal müssen wir sogar warten, weil es nicht klar genug ist. Mach nicht auf gerade wohl, ja, ich habe gestern den getroffen, daraus habe ich geschlossen, dass ich heute das machen muss. Ja, vielleicht. Wie wäre es, wenn der Herr es uns sagt? Wie wäre es selbst, wenn wir Umstände sehen? Wie wäre es, wenn wir in den Umständen nochmal den Herrn suchen? nochmal fragen, Herr, habe ich den getroffen, weil du mir heute sagen willst, dass ich das tun soll? Oder ist er mir einfach nur über den Weg gelaufen? Versteht ihr, was ich meine? Der Herr möge uns wirklich Gnade geben, dass wir im Geist so klar sind, mit viel Gewissheit wandeln können in den guten Werken, die er bereitet hat. Ich habe noch ein paar Dinge hier aufgeschrieben. Ich glaube, wir kommen heute nicht mehr dazu. Aber es ist immer entsprechend dem Wort der Wahrheit. Oder, diesmal ist es formuliert, entsprechend der gesunden Lehre. Ist uns aufgefallen in der Hausversammlung, als wir durch Timotheus und Titus gegangen sind, es kommt immer wieder gesunde Lehre. Der Herr hat uns eine gesunde Lehre gegeben. Die Welt redet viel von Gesundheit, gesunde Ernährung oder auch von Krankheiten. Aber wir haben eine gesunde Lehre. Das Wort der Schrift, es ist so gesund. Ja, da braucht man gar nichts mehr dazufügen. Es ist gesund, es ist heilsam, es richtet aus, es gibt uns einen soliden Rahmen für alles, was der Herr tun will. Mögen wir diese Wahrheit kennen, der gesunden Lehre. Und gleichzeitig ist es auch nach der Gnade, ja, wie er hier auch sagte, aus Gnade seid ihr gerettet. Ja, was der Herr tut, es soll auch durch die Gnade geschehen. Die vorbereiteten Werke, die bringen auch Gnade mit sich. Kennt ihr das? Manchmal müssen wir was tun, der Herr leitet uns und es war durchaus nicht in unserem Plan. Keine gelegene Zeit. Und der Herr sagt, es muss jetzt so sein. Also wir haben irgendwie die Klarheit in uns. Was immer, finde ich, sehr bezeichnend ist, es geht uns dann vielleicht gegen unseren Willen, aber es kommt Gnade mit. Der Herr gibt Gnade, gibt Versorgung, er gibt seinen reichen Zustrom. Lob den Herrn für diese Werke, die wir tun, aber in der Gnade. Und als letztes unsere Zeit. Wahrscheinlich eins der kostbarsten Güter in diesem Zeitalter. Zeit. Selbst die kleinen Kinder sagen manchmal, ich habe keine Zeit. Ihr lacht, gell? Ich lache manchmal auch. Denke ich, ja, wie kann das denn sein? Noch nicht mal richtig in der Schule und keine Zeit. Manchmal ist es, glaube ich, auch eine Ausrede, die Zeit. Eigentlich ist es auch manchmal eine Ausrede für unsere Prioritäten. Zeit haben wir für das, wem wir die Priorität geben. So seien wir ermutigt, unsere Zeit dem Herrn zu geben. Unsere Zeit ganz dem Werk des Herrn zur Verfügung zu stellen, um zu wandeln in den vorbereiteten Werken, die Gott so vorbereitet hat, dass wir in ihnen wandeln sollen. Amen.
Ich wollte auch noch einen Vers dazu lesen, in Johannes 14, Vers 12.
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und er wird größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Da sieht man so klar den erhöhten Christus, den Christus, der auf dem Thron sitzt und der von dort aus sein Werk auf der Erde tut und uns dazu sendet, uns dazu einsetzt, uns dazu beruft, und Werke für uns vorbereitet, in denen wir dann wandeln können. Das Werk der Gemeinde ist nicht irgendetwas, was wir jetzt uns ausdenken und dann haben wir tolle Ideen irgendwie, sondern es ist dieses Werk des erhöhten Christus, das er vom Thron aus tut. Ja, und wir wandeln in seinen vorbereiteten Werken. Brauchen dazu wirklich eine Sicht, dass wir sehen, wie Gottes Werk heute vonstatten geht. Lob den Herrn, sein Werk sind wir, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir in ihnen wandeln sollen. Amen.
Ja, so kostbar, in dem zu wandeln, was bereitet ist. Das genießen wir doch alle, ja. Wenn die Frau etwas bereitet hat, du darfst nur nehmen. Das ist so gut, ja. Aber wir Schwaben, wir lassen uns nicht so gern was schenken. Das ist ein bisschen ein Problem, ja, das wir haben. Und wir wollen lieber gerne schwitzen. Der alte Mensch, der schwitzt gerne. Er hat diese Eigenart, ja, immer selber aktiv zu sein. Aber lob den Herrn, Gott hat etwas bereitet für uns. Und das habe ich heute Abend neu geschätzt, ja. Er hat in Christus solch ein wunderbares Werk getan. Ja, und er möchte uns dabei haben, aber nicht als die, die der Kopf sind, die alles überlegen, alles machen, sondern er braucht Menschen, die ihm gehorchen. Er braucht unseren Gehorsam. Und das ist eigentlich der Glaubensgehorsam. Und wir haben einen Geist des Glaubens bekommen. Das ist so wunderbar. Es ist nicht unser Anstrengen, unser Mühen, ja, aber es ist unser im Glauben ergreifen, was er vollbracht hat, was er gemacht hat. Die Schöpfung, ja, die ist so kostbar gemacht und Gott hat in 5 Tagen etwas Wunderbares bereitet. Und am 6. Tag kam der Mensch und er durfte am 7. sozusagen in die Ruhe eingehen, in dieses vollbrachte Werk, ja. Und genauso ist es eigentlich in seiner neuen Schöpfung. Wir sollen in das eingehen, was schon bereitet ist. Oh, Herr Jesus, das ist wirklich so kostbar. Und wir müssen wirklich lernen, ja, aus Glauben zu leben. Oh, Herr Jesus. Und wie ich auch noch rauskam, mit dieser Gnade zusammenwirken. Das finde ich wichtig. Und die Gnade ist dabei, uns zu erziehen. Wir denken, wenn wir Gnade hören, denken wir immer, ja, alles wunderbar. Ich bin in diesem Meer der Gnade. Aber, ja, wie Titus sagt, ja, sie erzieht uns. Zu verleugnen, dieses ungöttliche Wesen. Besonnen, gerecht und göttlich zu leben in diesem Zeitalter. So lobt den Herrn für dieses wunderbare Werk, das er bereitet hat. Seine Gemeinde will er bauen und er will uns damit hineinnehmen in dieses Werk, das bereitet ist. So, lobt den Herrn für dieses Werk.
Wie schön ist sein Meisterwerk. Es ist wirklich so, gell? Ich habe das geschätzt. Ich möchte nochmal Epheser 2, Vers 7 lesen, damit er in, oder Vers 6 am Ende, wir sind zusammen in den Himmel niedergesetzt in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern zur Schau stellte den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte gegen uns in Christus Jesus. Und dann sagt er, denn sein Werk sind wir. Ich finde es kostbar. Heute Abend hatte ich den Eindruck, ich habe so kurz in das Herz des Herrn hineingeschaut. Ja, sein Meisterwerk ist die Gemeinde. Das ist doch wunderbar. Nicht irgendwas, damit wir uns rühmen könnten. Ja, keiner von uns kann sich rühmen, dass der Herr die Gemeinde hervorgebracht hat. Keiner kann sich rühmen, sondern er möchte heute, ja, in diesen kommenden Zeitaltern, nämlich jetzt, den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte gegen uns in Christus Jesus zur Schau stellen. Das ist doch sowas Herrliches. Und es hat mich erinnert an den Vers, den wir auch gestern Abend hatten in Kapitel 1, Vers 18. Was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Es hat mir so eine Freude gegeben, Geschwister, dass wir sein Meisterwerk sind. Ja, dass er etwas geschaffen hat, etwas neu geschaffen hat, was nicht auf dem Alten, auf dem Irdischen irgendwo basiert, wo man sagen kann, ja, da muss man eine gewisse Fähigkeit haben, eine gewisse Ausbildung, eine gewisse Größe, egal. Es ist sein Werk. Und es gibt mir gleichzeitig eine Furcht, ja, damit nicht jemand sich rühme. Ja, ich möchte, dass der Herr mich und uns alle immer wieder davor bewahrt, rühm dich nicht selber, es ist mein Werk. Fass es nicht an, es ist mein Werk.
Es ist was Wunderbares, Geschwister, in das wir hineingebracht worden sind. Was er geschaffen hat, ist was ganz Wunderbares. Lob den Herrn.
Dass Paulus hier in Epheser 2, Vers 10 dasselbe Wort verwendet wie in Römer 1, Vers 20, das hat mich sehr beeindruckt, muss ich sagen. Das Wort Werk kommt nur zweimal vor. Einmal für die alte Schöpfung und einmal für die neue Schöpfung. Das zeigt, welche Dimension dieses Werk hat und welche Bedeutung. Ja. Das gibt diesem Wort Werk ein ganz anderes Gewicht, als wie ich es bisher gelesen habe. Sein Werk sind wir, ein Werk halt. Aber es ist diese neue Schöpfung. Die hat er geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir in ihnen wandeln sollen. Das ist so entspannend, ja, aber es ist auch eine gewisse Verantwortung, zu sehen, ist es mein Werk oder ist es ein vorbereitetes Werk, in dem ich wandle. Dass ich mal kurz noch innehalte und reflektiere, was ist das für eine Entscheidung, die ich hier treffe? Ist das etwas, was Gott vorbereitet hat oder was ich gerne möchte? Ich möchte dazu noch einen Vers vorlesen aus 1. Petrus 4, Vers 11, ist ähnlich. Wenn jemand redet, dann als Gottes Aussprüche. Wenn jemand dient, dann als aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allen Dingen Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus. Das ist das, was er eigentlich möchte, dass durch das, was wir tun, er zum Ausdruck kommt, verherrlicht wird. Das ist sehr beeindruckend, dieses Wort Werk. Lob den Herrn.
Lob den Herrn, das hat mich auch wirklich berührt. Sein Werk sind wir. Es ist sein Werk und sein Werk kommt nur aus ihm. Alles, was aus ihm kommt, ist sein Werk. Was aus uns kommt, hat da keinen Platz. Und so wie Eva ganz aus Adam kam, alles, was Eva war, kam aus Adam. So kommt dieses Werk ganz aus Christus, aus dem Vater, aus Gott. Und dieses Werk, ja, das ist letztendlich die Gemeinde, seine Braut, die neue Schöpfung. Gott hat dieses Werk geschaffen in Christus Jesus. Er hat uns mit Christus zusammen lebendig gemacht. Wir sind mit ihm zusammen gestorben, aber auch zusammen lebendig gemacht. Und zusammen auferweckt und zusammen niedergesetzt in Christus Jesus in den Himmel. Das ist sein Werk, das er geschaffen hat in Christus Jesus. Er hat uns in diesen Stand hineinversetzt. Lob den Herrn, aber nicht, dass wir jetzt anfangen, unsere Werke zu tun, sondern dass wir in diesen Werken wandeln, die er zuvor bereitet hat. Halleluja! Es bleibt für uns hier kein Werk zu tun, sondern die Werke sind alle schon vorbereitet. Es bleibt für uns nur, in diesen Werken zu wandeln. Und wie können wir das tun? Indem wir in ihm bleiben, indem wir Gnade nehmen, indem wir ihn suchen, in allen Dingen. Amen. Wir wollen, dass er verherrlicht wird und sein Name. Und da bleibt für uns auch kein Ruhm. Es ist sein Werk und alles, was er tut, kommt aus ihm.
Wirklich, wir waren tot in Sünden und Übertretungen. Wir hatten überhaupt gar keinen Anteil an dem Werk des Herrn, was er an uns getan hat. Als wir tot waren, hat er uns mitgenommen in seinen Tod, mitgenommen in das Grab, mitgenommen in die Auferstehung, mitgenommen in seine Auffahrt, lob den Herrn und mitgenommen auf seinen Thron. Das Werk, was er vollbracht hat, haben wir überhaupt gar keinen Anteil gehabt. Aber heute haben wir einen Anteil an dem Werk, das der Herr heute in der Gemeinde tut. Ich lobe den Herrn. Offenbarung 4, Vers 5. Und aus dem Thron kommen Blitze. Es kommen Stimmen hervor. Das hat mich bewegt und es steht tatsächlich im Wort. Aus dem Thron kommen Stimmen hervor und Donner. Sieben Fackeln von Feuer brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Was der Herr heute in der Gemeinde tut, ist die Sache des Geistes. Es ist der Geist, den wir empfangen haben. Bei unserer Wiedergeburt haben wir einen wunderbaren, herrlichen Geist empfangen. In diesem Geist ist alles enthalten, sogar das Werk Gottes, was er an uns getan hat, und auch das Werk, was er heute an uns tut. Ich lobe den Herrn, dass wir in so einem Werk heute sind, und ich möchte noch mehr von seinem Errettungswerk, was wir wirklich in der Gemeinde erfahren, Anteil haben. Wirklich wahr, und wir müssen mit dieser Stimme eins werden, die vom Thron kommt. Es kommen Stimmen vor dem Thron. Da ist es nicht ruhig. Er möchte auch nicht alleine am Thron sitzen. Gott wollte nie alleine sein. Er hat immer vorgehabt, ein Gegenüber zu haben. Und ich lobe den Herrn, dass das heute sein Werk ist. Ein Gegenüber zu haben, das so heilig ist wie er, so herrlich ist wie er, voller Auferstehung, voller Auffahrt, voller, ich muss sagen, der Feind ist wirklich überwunden. In der Gemeinde ist der Feind besiegt. Das zeugt seine Auffahrt. Wir waren alle tot und heute sind wir lebendig. Ist das nicht ein Sieg von unserem Herrn, was er uns gemacht hat? Herr Jesus Christus, ich lobe den Herrn, dass der Herr uns diesen Sieg vermacht hat und wir heute jubilieren können. Wir können jubeln. Lobe den Herrn.